Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören jetzt eine Botschaft von Thomas Lied und sein Predigtthema lautet Gottes Kinder. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ich möchte den Text lesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2. Ich lese ab Kapitel 2 die Verse 9 bis und mit 18. Hebräer 2, Verse 9 bis 18. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Indem er spricht, kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Und bevor wir die Botschaft hören, haben wir das Vorrecht, dass wir noch ein Lied hören von Howard Roos. Und anschließend wünsche ich Ihnen Gottes Segen beim Hören des Wortes.
Kämpfst du mit Schwierigkeiten und rauem Gegenwind? Gott hat noch Möglichkeiten, die dir verborgen sind. Für ihn gibt es kein Ende, du brauchst nicht bang zu sein. Es greifen seine Hände zum rechten Zeitpunkt ein. Es greifen seine Hände zum rechten Zeitpunkt ein. Ist dir der Mut zerronnen, bist du von Tränen blind? Gott hat schon längst ersonnen die Rettung für sein Kind. Nimm deinen Gott beim Worte, er hält, was er verspricht. Lässt bald am dunklen Orte erstrahlen neu sein Licht. Lässt bald am dunklen Orte erstrahlen. setzt dann dein Vertrauen in seine große Macht. Die Hoffnung lässt dich schauen, das Frührot in der Nacht. Du sprichst trotz deiner Sorgen, ich lass Gott nimmer los. Bei ihm bin ich geborgen und er, mein Herr, ist groß. Bei ihm bin ich geborgen und er, mein Herr, ist groß. Bei ihm bin ich geborgen und er, mein Herr.
Ich darf uns alle ganz, ganz herzlich grüßen, willkommen heißen, auch im Namen unseres himmlischen Vaters. Wir hatten in der Einleitung ja schon einiges gehört aus dem Hebräerbrief und wir werden in diesem Hebräerbrief jetzt auch verweilen, dürfen Sie also gerne wieder aufschlagen, Hebräer Kapitel 2. Und ich lese jetzt zuvorderst die Verse 11 bis 13, also aus Hebräer 2, jetzt noch einmal die Verse 11 bis 13. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht: Ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum: Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Siehe, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Und so, eben in Anlehnung an diesen Vers, lautet ja auch das Thema heute: Gottes Kinder. Stellen wir uns zunächst einmal, ausgehend von diesem eben gelesenen Bibelabschnitt, ein paar Fragen. Gehen wir mal kindlich, naiv an die Sache heran. Da heißt es in Vers 11, denn sowohl der, welcher heiligt. Ja, wer ist das denn? Wer ist denn derjenige, welcher heiligt? Hier wird jetzt kein Name genannt, auch kein Titel oder sonst irgendeine Bezeichnung, auf die wir jetzt Rückschlüsse ziehen könnten, nichts. So sind wir also gezwungen, diese Frage aus dem Zusammenhang heraus zu beantworten. Und dazu bleiben wir zunächst im Hebräerbrief und lesen einmal aus Kapitel 1, Vers 3. Hebräer 1, Vers 3. Dieser, und das ist jetzt Jesus Christus, das ergibt sich auch wieder aus dem Zusammenhang. Also dieser Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, also die Herrlichkeit des Vaters. Und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er, also Christus, hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er, also Jesus Christus, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt, heißt es hier. Ja, für uns, durch sich selbst. Das heißt, Jesus ist derjenige, der heiligt. Gut, jetzt könnten Sie sagen, das überzeugt mich nicht. Nehmen wir ein weiteres Beispiel oder besser einen weiteren Beweis. Und das gebe ich Ihnen jetzt noch mit als Hausaufgabe, mache ich noch gerne. Hausaufgabe, lesen Sie, wenn Sie nach Hause kommen nach dem Gottesdienst, das hohe priesterliche Gebet Jesu, finden Sie in Johannes Kapitel 17. Johannes Kapitel 17, ganz interessant, das hohe priesterliche Gebet Jesu. Wir greifen jetzt mal nur einen Vers heraus, nämlich Vers 19. Hier spricht bzw. betet Jesus ja selber, Johannes 17, Vers 19. Und ich heilige mich selbst. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie, nämlich die Gemeinde, wie wir gleich noch sehen werden, Geheiligte seien durch Wahrheit. Die Frage, wer denn derjenige ist, welcher heiligt, ist hiermit beantwortet. Jesus Christus. Und damit kommen wir zur nächsten Frage. In unserem Text, Hebräer 2, Vers 11, heißt es ja dann weiter, denn sowohl der, welcher heiligt, also Jesus, wie wir jetzt herausgearbeitet haben, als auch die, welche geheiligt werden. Ja, wer sind denn jetzt diejenigen, welche geheiligt werden? Sie sehen, so schwer sind die Fragen gar nicht, die ich stelle. Nun, zum einen hatten wir uns die Antwort eben selber bereits gegeben, aus dem hoherpriesterlichen Gebet Jesu, ja, hatten wir gelesen, Johannes 17, Vers 19, vergessen Sie Ihre Hausaufgabe nicht, wie Jesus ja selber spricht, ich heilige mich selbst für Sie. Für Sie, das heißt für diejenigen, die an mich, Jesus Christus, glauben, die mich angenommen haben als Herrn und Heiland, die ihr kaputtes Leben vor mich hingeschmissen haben. Für Sie, für seine Gemeinde. Aber quasi so als doppelte Beweisführung möchte ich hier auch noch zwei Verse mit hinzuziehen aus dem Hebräerbrief, um das zu untermauern. Hebräer Kapitel 3, Vers 1. Hebräer 3, Vers 1. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Hier ist die Gemeinde angesprochen. Daher, ihr heiligen Brüder. Damit ist natürlich jetzt nicht nur die Brüdergemeinde gemeint, ne? Ist auch klar. Damit sind alle einbezogen, alle Geschwister, ob Männlein oder Weiblein, die ihr Leben Jesus Christus übergeben haben. Die Gemeinde. Und schließlich noch Hebräer Kapitel 10, Vers 10, weil da finden wir im Prinzip dann wieder beides, denn sowohl den, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden. Hebräer 10, Vers 10. Aufgrund dieses Willens sind wir, also jetzt hier wieder die Gemeinde, sind wir geheiligt. Durch wen? Durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für allemal. Ist doch wunderbar. Wunderbar, wie sich das Wort Gottes selber auslegt. Das ist ein grundsätzliches Prinzip. Wenn wir in der Bibel, beim Bibelstudium auf Fragen stoßen, wo finden wir die Antwort? In der Bibel selbst. Indem wir vorher lesen, indem wir nachher lesen, indem wir Parallelstellen lesen. Und dann plötzlich haben wir ein wunderbares Bild. Einen Zusammenhang. Und Fragen, die sich auftun, werden durch die Heilige Schrift selbst beantwortet. Die zweite Frage ist also hiermit auch beantwortet. Die, welche durch Jesus Christus geheiligt werden, das sind die Gläubigen. Das ist die weltweite Gemeinde, bestehend aus Kindern Gottes. Welche für Gott abgesondert und geweiht sind. Und jetzt geht es noch weiter. Jesus spricht jetzt von dieser seiner Gemeinde, ja sogar von seinen Brüdern. Werden wir nachher dann auch noch sehen. Wir hatten es bereits gelesen, Vers 11 und Vers 12. Meine Brüder. Und es ist ja auch irgendwo logisch, denn diese Geheiligten sind ja jetzt zugleich auch Söhne Gottes. Kinder Gottes. Und somit zugleich Brüder des eingeborenen Sohnes Gottes, Jesus Christus. Und das klingt nicht nur unglaublich, nein, das ist sogar unglaublich. Und einmal mehr ein Beweis für Gottes unaussprechliche Liebe und Gnade. Der Römerbrief in Kapitel 8, Vers 29, müssen Sie jetzt nicht aufschlagen, Römer 8, Vers 29, er spricht davon, dass Jesus der Erstgeborene der Brüder ist. Er bezeichnet uns als seine Brüder, denn wir sind ja genau wie er, der erstgeborene Sohn Gottes, sind wir jetzt auch Gottes Kinder und somit seine Brüder. Und dann wird in Römer 8, Vers 29 gesagt, dass Jesus der Erstgeborene der Brüder ist. Was wiederum verdeutlicht, dass sich doch jetzt die ganze Gemeinde auf diesen Jesus Christus stützt. Die ganze Gemeinde, bestehend aus Gottes Kindern. Und Jesus ist der Erstgeborene dieser Gemeinde. Jesus, er ist das Fundament. Und somit liegt es doch auf der Hand, dass eine Gemeinde nach biblischem Maßstab sich einzig und allein auf Jesus Christus stützt. Anders ausgedrückt, eine Versammlung, in der Jesus eben nicht das Zentrum ist. Eine Versammlung, eine Gemeinde oder eine Kirche, wie sie sich auch nennen mag, in der Jesus nicht das Zentrum ist, in der Jesus nicht im Mittelpunkt steht, ist nach biblischem und somit nach göttlichem Maßstab überhaupt gar keine Gemeinde. Auch wenn sie sich so nennt. Jeder Gottesdienst, jede Gebetsstunde, jede Wortverkündigung, jedes Wort zum Sonntag, jede Andacht, jedes Männerfrühstück und Frauenfrühstück und was nicht alles angeboten wird im Namen einer Gemeinde, einer Kirche oder was auch immer, in der Jesus nicht das Zentrum ist oder dem zumindest nicht mal auf ihn hingewiesen wird, was auf ihn hinführt, das ist nichts weiter als religiöses Blabla und ungefähr genauso nutzbringend wie die 928. Folge der Lindenstraße. Und leider greift diese Unsitte mehr und mehr um sich. Wie tragisch kann man da nur sagen, dass der Anfänger wie auch der Vollender unseres Glaubens, der Erstgeborene der Brüder, das Fundament der Gemeinde, der Namensgeber unserer Religion, dass derjenige, welcher heiligt und die Sündenvergebung bewirkt, mehr und mehr, so Stück für Stück, nicht nur aus unserer Gesellschaft, sondern sogar aus der Christenheit selbst verdrängt wird. Mittlerweile werden ja sogar schon in unseren Kirchen und sogenannten Gotteshäusern die Kreuze abgehangen. Was für ein Verrat. Was für ein Verrat an den Erlöser. Welch eine Verleugnung von Golgatha. Diese Kirchen und Gemeinden, die sollten sich nicht mehr nach Markus, Matthäus und Paulus benennen, sondern passender wäre wohl der Name Judas. Judas-Gemeinde. Das wäre ein passender Name. Und wie anders waren da noch die Apostel und die ersten Gemeinden gesinnt. Wenn man da die Apostelgeschichte liest, ist so bewegend. Ein Petrus, der konnte sagen, und das inmitten der Verfolgung, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Es ist mir unmöglich, nicht vom Kreuz zu reden. Es ist mir unmöglich, nicht den Namen Jesus in den Mund zu nehmen. Oder ich denke auch an Apostelgeschichte 5 in den Versen 41 und 42, was uns da berichtet wird. Da haben wir im Prinzip das Gleiche, auch in Zeit der Verfolgung, der Bedrängnis. Ja, sie sind angewiesen worden, nicht mehr im Namen Jesu zu predigen. Und dann heißt es da Apostelgeschichte 5, Vers 41 und 42. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat hinweg, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesu Christi Schmach zu leiden. Und jetzt kommt's. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Es ist nur unmöglich, davon nicht zu reden. Jeden Tag,
Jesus als den Christus zu verkündigen. Und was verkündigt man heute? Ein religiöses Birchermüsli für zahnlose Christen. Ja. Aber fahren wir weiter fort mit unserem Text aus Hebräer 2. Denn sowohl der, welcher heiligt, also Jesus Christus, als auch die, welche geheiligt werden, die Gemeinde, die Gläubigen, sind alle von einem. Damit stellt sich uns eine dritte Frage. Wer ist denn jetzt dieser von einem? Dieser von einem ist natürlich der himmlische Vater. Ich denke, dass Sie diese Antwort nicht überrascht. Die Fragen werden immer einfacher, Sie merken es, ne? Der himmlische Vater. Aber wir wollen das natürlich auch anhand der Heiligen Schrift bezeugen. Nicht nur einfach was behaupten, nein, nein, wir wollen das ja belegen. Johannes Kapitel 20, Vers 17. Johannes Kapitel 20, Vers 17. Jesus ist auferstanden von den Toten. Das Grab ist leer. Maria Magdalena kommt zu diesem Grab, das Grab ist leer. Und jetzt erscheint ihr plötzlich dieser Jesus. Und dann heißt es, Johannes 20, Vers 17, Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren, jetzt hören Sie gut auf die Wortwahl, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Zu meinem Gott und eurem Gott. Ist doch eine gewaltige Aussage. Hier spricht Jesus von seinem Vater und von seinem Gott. Und er führt jetzt uns als seine Gemeinde mit in diese Stellung hinein, indem er zugleich von unserem Vater und von unserem Gott spricht. Sehen wir, wie wir hier eins gemacht werden mit Jesus? Das ist eine hundertprozentige Identifikation Jesu mit Ihnen, mit mir, mit seiner Gemeinde, mit denjenigen, die eine lebendige Beziehung zu ihm haben. Und das, was ich jetzt sage, also ich, das muss vielleicht nachher geschnitten werden, es mag theologisch irgendwie ein bisschen daneben sein, aber ich bin fast geneigt zu sagen, dass wir es jetzt nicht nur mit einer göttlichen Dreieinigkeit zu tun haben, sondern mit einer göttlichen Viereinigkeit. Denn wir als Kinder Gottes, als Glieder am Leibe Jesu, wie es der Epheserbrief sagt, ne? Kapitel 5, Vers 30, von seinem Fleisch und aus seinem Gebein. Wir gehören jetzt im Prinzip, ja, sagen wir so, als Vierter, Sie verstehen, was ich meine, dazu. Theologisch, wie gesagt, irgendwie total daneben, aber ich will Ihnen damit eigentlich nur diese Einzigartigkeit aufzeigen. Diese Einzigartigkeit und die nicht in Worte zu fassende Stellung der Gemeinde herausstellen. Was wir überhaupt sind. Es gibt jetzt, liebe Geschwister, in diesem Zeitalter, in dieser Gnadenzeit, da gibt es nichts Höheres als die Gemeinde. Die Gemeinde Gottes in und durch Jesus Christus. Mein Gott, mein Vater, euer Gott, euer Vater. Glieder am Leibe Jesu Christi, von seinem Fleisch, aus seinem Gebein. Wir Gläubigen, die wir nicht nur Kinder Gottes genannt, sondern sogar Gotteskinder sind, wie gesagt, zugleich Glieder am Leibe Jesu Christi. Und somit stammen wir wie der Sohn Gottes vom Vater. Wir sind mit ihm einverleibt, versöhnt und der verloren gegangenen Gemeinschaft wieder zugeführt. Und das ist ein Umstand, liebe Geschwister, das ist eine Tatsache, die wir gar nicht richtig fassen können. Es fällt mir zumindest manchmal schwer, das irgendwie überhaupt zu begreifen, was es bedeutet, Glied am Leibe Jesu zu sein. und der lebendigen Gemeinde Gottes anzugehören. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Das ist ein Geschenk. Dies ist der Liebesbeweis Gottes in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Und an dieser Stelle singen wir den Chorus: Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Und wer Freudigkeit hat, der mag dazu aufstehen. Stehen wir auf und singen wir den Chorus: Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Sie dürfen sich wieder setzen. Ja, es ist so. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Und ich hoffe nur, dass jeder von uns, der heute auch hier sitzt, das auch so bezeugen kann. Ja, das stimmt. Ich habe es in meinem eigenen Leben erfahren. Es ist Herrlichkeit. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Ja, liebe Geschwister, letztlich ist es gar nicht in Worte zu fassen, was es tatsächlich bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. An anderen Stellen ist dann davon die Rede, dass wir Freunde Jesu sind. Müssen Sie jetzt auch nicht aufschlagen, ich zitiere es nur sinngemäß. Da heißt es in Johannes Kapitel 15, in den Versen 14 bis 17 ebenso sinngemäß, dass wir ja nicht mehr Knechte, sondern Freunde Jesu sind. Oder ich denke auch an die Stelle aus Offenbarung, Kapitel 1, Vers 6, wo von uns Gotteskindern die Rede ist mit der Feststellung, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Ja, ich frage mich manchmal, ob wir uns dessen bewusst sind, was wir vor Gott sind und welch eine Verantwortung damit auch verbunden ist. Jesus Christus, er hat ja jetzt durch sein freiwilliges Sterben am Kreuz von Golgatha ja jetzt nicht nur einfach unsere Schuld gesühnt, ja natürlich, das in erster Linie, selbstverständlich. Aber darüber hinaus hat er uns ja auch beauftragt, wie auch befähigt, ein Gott wohlgefälliges, ein geheiligtes Leben zu führen, in dem wir Gott dienen. Zuweilen geschieht das auch durch das Leid. Das wissen viele Geschwister unter uns. Ja, ich will es mal so ausdrücken, im Prinzip befinden wir uns ja auf einer langen Reise, auf einer Durchgangsstation. Ja, das ist ja nicht unsere Heimat hier. Unsere Heimat ist im Himmel. Auf diesem Weg befinden wir uns. Und es ist zuweilen vielleicht eine lange Reise, eine beschwerliche Reise. Ja, ich möchte sogar von einer geistlichen Wüstenwanderung sprechen. Mit allen darin enthaltenen Leiden und Entbehrungen. Aber wir sind nicht allein, liebe Geschwister. Wir irren nicht ziellos hier umher, sondern Jesus, er geht voran. Jesus, er ist unser Führer und er hat bereits selbst alles durchgemacht und durchlitten, in welcher Situation Sie oder wir auch im Augenblick stehen mögen. Und eins ist darüber hinaus gewiss. Diese Reise wird einst ein Ende haben. Diese Reise, sie wird zum Ziel führen. Und damit werden alle Ängste, Nöte, Leiden, Entbehrungen und dergleichen ein Ende finden. Bis dahin aber, keiner weiß, wie lange es noch geht, sind wir beauftragt, dieser Stellung als Gottes Kinder auch gerecht zu werden, durch ein gottwohlgefälliges Leben. Es gilt sich nichts jetzt irgendwie zu verdienen, es gilt sich nicht die Erlösung zu verdienen, schon mal gar nicht, nein, nein. Das ist ein reiner Gnadenakt Gottes. Aber wir sind aufgefordert, unserer Stellung gemäß zu leben. Die Bibel, sie spricht ja an den verschiedensten Stellen von einem Siegeskranz. Oder von einer Krone, die es zu erwerben gilt, beziehungsweise die es zu behalten gilt. Eben durch ein Gott wohlgefälliges Leben. Und wir sollten dabei bedenken, dass wir schließlich keine Kinder Satans mehr sind. Das waren wir mal, ja. Kinder waren wir immer. Es ist nur die Frage, bist du ein Kind des Teufels oder bist du ein Kind Gottes? Wir sollten darüber hinaus bedenken, dass wir auch nicht uns selbst gehören, sondern als Kinder Gottes sind wir sein Eigentum. Wie heißt es da in 1. Korinther Kapitel 6, Verse 19 und 20, 1. Korinther 6, 19 und 20? Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Oder auch im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Vergessen wir bei alledem nicht, glaube ich, habe es auch schon mal gesagt, das Hauptziel, liebe Geschwister, das Hauptziel unseres irdischen Daseins ist ja gar nicht unser persönliches Wohlergehen. Das Hauptziel ist im Prinzip noch nicht einmal unsere Erlösung, sondern immer die Verherrlichung Gottes. Und wie können wir Gott besser verherrlichen als durch ein Gott wohlgefälliges Leben? Indem wir seinen Namen keine Schande bereiten, sondern Freude. Und noch eins. Wie heißt es doch in unserem eben gelesenen Vers aus Hebräer 2, Vers 11? Er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen. Er schämt sich nicht. Jesus schämt sich nicht, dich Bruder zu nennen. Dich Schwester zu nennen, dich Kind Gottes zu nennen. Jesus schämt sich nicht, deinen Namen in den Mund zu nehmen und sich für dich beim Vater zu verwenden. Menschlich und bildlich gesprochen, verzeihen Sie es mir vielleicht, aber ich will es irgendwie rüberbringen. Menschlich bildlich gesprochen können wir es uns vielleicht wie folgt vorstellen. Da kommt der Teufel, der Ankläger. Der kommt zu Gott und spricht, hast du gesehen, Gott? Hast du gesehen, Gott, dieser Thomas, der anderen predigt, welche Gedanken er hatte? Oder was er gestern gesagt hat? Was er vorgestern nicht gemacht hat? Hast du gesehen, Gott? Und Jesus? Und Jesus, der zu Rechten Gottes sitzt, er zeigt dem himmlischen Vater das Siegel des vergossenen Blutes des Kreuzes von Golgatha. Und er spricht, siehe Vater, dieser Thomas ist erkauft mit meinem Blut. Sein Name ist hier eingeschrieben, er ist erkauft mit dem kostbaren Blut, welches wir vergossen haben am Kreuz von Golgatha. Und der Ankläger muss fliehen. Jesus schämt sich nicht, mich seinen Bruder zu nennen. Jesus schämt sich nicht, meinen Namen in den Mund zu nehmen. Und jetzt frage ich mich, wie oft habe ich mich schon geschämt, den Namen Jesu in den Mund zu nehmen? Vergessen wir es nicht. Wir sind Gottes Kinder aus dem Geschlecht Jesu Christi. Machen wir weiter aus unserem Text. Hebräer Kapitel 2, Vers 12. Hebräer 2, Vers 12. Wir hatten gesehen aus Vers 11, aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Hier zitiert der Hebräerbriefschreiber jetzt einen Psalm, und zwar Psalm 22, Vers 23. Kundtun will ich den Namen Gottes. Ja, was sagt uns das nun wieder? Die Bibel, sie stellt uns Gott mit den verschiedensten Namen und Attributen vor. Was weiß ich, Gott der Retter, Gott der Erlöser, Gott der Fels und so weiter und so fort. Ich verweise hier auf das Buch Namen des Ewigen von Abraham Meister. Da sind alle Gottesnamen aufgeführt und deren Bedeutung erklärt. Beschränken wir uns jetzt einfach mal ganz allgemein auf den Begriff Gott der Vater. Und jetzt stellen wir fest, dass ja erst der Sohn Gottes, Jesus Christus, uns diesen Schöpfergott wahrhaftig vorgestellt und offenbart hat. Erst Jesus hat uns den Namen Gottes in dem Sinne verkündigt. Die Menschen, die kennen viele Götter. Oh ja, Götter gibt es wie Samt am Meer. Für die einen ist Allah Gott, für die anderen Manitou und für die anderen dieser und jener. Und die einen beten Steine an, die anderen irgendwelche Bäume und. Aber erst Jesus Christus hat uns den einzig wahren und persönlichen Schöpfergott kundgemacht. Und jetzt, als Mensch, der doch jetzt auf der Suche nach Gott ist, ja, der wird ja schier erschlagen aufgrund dieser religiösen Vielfalt, die es in der Welt gibt. Und ein Mensch, der jetzt auf der Suche nach Gott ist, ja, der stellt sich ja die Frage, ja, aber wer ist denn jetzt Gott? Und noch mehr, wenn ich weiß, wer Gott ist, aber wo kann ich ihn finden? Wie kann ich mich ihm nahen? Und vielleicht ist ja auch heute jemand unter uns hier, den genau diese Frage bewegt. Wer ist Gott? Und wo kann ich ihn finden? Lassen wir auch hier wieder die zuverlässigste Quelle, die den Menschen gegeben ist, sprechen. Die Heilige Schrift, die Bibel. Lesen und prüfen. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 16. Und diese Bibelstellen sollten Sie sich merken. Schreiben Sie sich auf, merken Sie sich oder was auch immer. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 16. 1. Timotheus 6, Vers 16. Hier wird uns jetzt Gott vorgestellt. Der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Ja, großartig. Großartig werden Sie denken, jetzt weiß ich, dass Gott unsterblich ist. Aber was habe ich davon? Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Kein Mensch hat ihn jemals gesehen. Und kein Mensch wird ihn jemals sehen können. Ja, bravo. Ja, das ist ja eine Perspektive. Da kann ich die Suche nach Gott ja gleich aufgeben und mich aus dem nächstbesten Kellerfenster stürzen oder was auch immer. Keine Chance, Gott zu finden. Aber halt. Die Bibel, das ist kein Sammelsurium von philosophischen Gedankengut, die mit vielen, 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 vielen Worten letztlich doch nichts aussagen. Nein, die Bibel ist Gottes Wort. Und wenn dem doch tatsächlich so ist, dass es ja tatsächlich Wort Gottes ist, dann dürfen wir davon ausgehen, nein, was sage ich dir, wir dürfen sogar erwarten, dass uns dieses Wort Gottes nicht im Unklaren lässt und uns erklärt, wie wir diesen allmächtigen und heiligen Gott begegnen können. Wir haben gesehen, nach 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 16, dass es dem Menschen unmöglich ist, Gott zu sehen, ihn zu erfahren und zu erkennen. Folglich muss jetzt jemand her, der stellvertretend für uns diesen heiligen, unsichtbaren Gott offenbart, weil wir es selber eben nicht können. Lesen wir dann weiter. Kolosser, Kapitel 1, Vers 15. Wir wollen ja eine Antwort finden. Kolosser 1, Vers 15. Er, Jesus Christus, ist das Bild
des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Oh, wir kommen der Sache immer näher. Gott ist immer noch unsichtbar, daran hat sich nichts geändert. Die Bibel widerspricht sich nicht. Aber hier wird uns jetzt jemand vorgestellt, welcher das Ebenbild dieses Gottes ist. Mit anderen Worten, jemand, durch den wir diesen unsichtbaren Gott sehen können, nämlich Jesus Christus. Und das möchte ich noch bekräftigen mit zwei Versen aus dem Johannesevangelium, Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Ja, wieder eine Bestätigung von dem, was wir schon gelesen haben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und dann noch in Johannes 14,9, einfach gekürzt. Johannes 14,9, da spricht Jesus zu Philippus mit den Worten: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ist das nicht großartig? Und das finden wir nirgends sonst. Keine Schrift auf der ganzen Welt, kein Pamphlet der Neuzeit, wie auch kein Schinken aus der Antike, kann uns eine Antwort darauf geben, wer Gott ist, beziehungsweise wie wir uns diesem Gott nahen, wie wir ihn begegnen können. Diese Antwort kann uns nur Gott selbst geben. Und er hat sie uns gegeben. Nachzulesen in seinem Wort der Heiligen Schrift. Und ich bin geneigt, hier in den Saal zu rufen: O Mensch, halte inne. Du wirst den einzig wahren Schöpfergott niemals an Jesus vorbei finden können. Völlig unmöglich. Ausgeschlossen. Gott, den einzig wahren Schöpfergott, findest du nur hier, in der Heiligen Schrift, in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Denn er hat ihn uns kundgemacht. Und durch ihn werden wir schließlich zu Gottes Kindern. Ist das nicht großartig? Dieser Plan Gottes, dieser Erlösungsweg, dieses Erlösungswerk, um eine verloren gegangene Menschheit mit dem himmlischen Vater zu versöhnen. Eigentlich unmöglich, wie wir gelesen haben, aus uns selbst heraus. Völlig unmöglich. Aber Gott hat einen Plan. Das Kreuz von Golgatha. Machen wir weiter mit dem letzten Vers 13 aus unserem Text, Hebräer 2, Vers 13. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Hier haben wir ein weiteres Zitat aus dem Alten Testament. Hatten wir es eben mit einem Psalm zu tun, Psalm 22. So zitiert jetzt der Schreiber des Hebräerbriefes einen Abschnitt aus dem Propheten Jesaja, und zwar aus Jesaja Kapitel 8. Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Jesus Christus, der ja mit seiner Menschwerdung sich ganz und gar mit uns, mit seiner Gemeinde, hundertprozentig identifiziert hat. Er hat während seines Erdendaseins sich ganz und gar in allen Dingen seinem Vater anvertraut. Sehen wir doch nur beispielsweise, wie der Teufel Jesus versuchte. Aber Jesus blieb standhaft. Warum? Weil er seinem Vater vertraute. Und weil er dem Wort Gottes mehr Glauben schenkte als den lügenhaften Worten des Teufels. Weiter sehen wir den Leidensweg Jesu. Aber Jesus, er ertrug, auch im Garten Gethsemane. Ja, warum? Weil er seinem Vater vertraute. Sehen wir weiter den Gang ans Kreuz mit all seinen Schmerz und den Tod vor Augen. Er wusste ja, wohin der Weg führt. Aber Jesus rief: Es ist
vollbracht. Warum? Weil er seinem Vater vertraute. Und auch dahingehend sollte uns Jesus ein leuchtendes Beispiel sein. Fragen wir uns doch, setzen auch wir unser ganzes Vertrauen ganz und gar in den Herrn, wir, die wir doch seine Kinder sind? Stehst du womöglich vor einer Prüfung, stehst du vor einer Operation, vor einer Berufswahl oder Berufswechsel? Steht der Kauf eines Hauses an oder irgendeine wichtige Entscheidung? Erwartest du ein Kind oder stehst du vor der Hochzeit? Steht augenblicklich etwas vor dir, welches dir wie ein unüberwindlicher Berg vorkommt? Hast du Probleme, Sorgen, Nöte, welcher Art auch immer? Ja, fehlt dir vielleicht auch geistlich betrachtet augenblicklich das Feuer, um in dieser dunklen Welt ein Licht zu sein? Fehlt dir das Salz, um die Würze, ja, um Salz hier auf Erden zu sein? Oder fehlt dir einfach auch der Mut, um Zeugnis zu geben, ja, den Namen Jesus zu benennen und zu bekennen? Sehnst du dich womöglich auch nach Gemeinschaft, aber du bist menschenscheu und wir könnten so viele Dinge aufzählen. Was es auch ist, wende dich an den Herrn und vertraue ihm alle deine Punkte an. Beherzige, wie es auch in dem Psalm geschrieben steht, Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Oder auch Psalm 73, Vers 28, Psalm 73, Vers 28. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ja, ist dem so. Suchen Sie die Nähe Gottes durch das Lesen in der Bibel, durch das Gebet, durch den Besuch des Gottesdienstes und dergleichen. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Ist Gott der Herr tatsächlich Ihr Zufluchtsort? Vertrauen Sie ihm? Wenden Sie sich an ihn? Schließen wir mit folgenden Gedanken und Fragen. Und diese Frage muss sich jeder selbst beantworten. Bist du ein Kind Gottes? Du sagst ja. Bist du ein Bruder Jesu Christi? Sie antworten ja. Bist du dann auch gewillt, so zu leben, wie es seinem Willen entspricht? Drei Fragen. Und wenn du die letzte dieser drei Fragen nicht mit Ja beantworten kannst oder auch nicht mit Ja beantworten willst, oh, dann sind deine ersten beiden Ja's sehr, sehr zweifelhaft. Ja, ich wage es fast gar nicht zu sagen, aber ich sage es doch. Nein, ich glaube, sie sind sogar gelogen. Du kannst nicht Gottes Kind sein. Du kannst nicht ein Bruder Christi sein, wenn du nicht auch gewillt bist, tief in deinem Herzen gewillt bist, so zu leben, wie es seinem Willen entspricht. Dass es uns nicht immer gelingt, darüber müssen wir nicht diskutieren. Das weiß jeder von uns, nur zu Genüge. Die Frage ist nur, sind wir überhaupt grundsätzlich gewillt? Gewillt, so zu leben, wie es dem Herrn gefällt, um seinem Namen als seine Kinder keine Schande zu bereiten. Fassen wir das Thema zusammen. Erstens, der, welcher heiligt, das ist Gottes Sohn, Jesus Christus. Zweitens, die, welche geheiligt werden, das sind die Gläubigen, sprich, das ist die Gemeinde, also wir, die wir an Jesus Christus glauben. Drittens, der, welcher heiligt, also Jesus, wie auch die, welche geheiligt werden, also die Gemeinde, stammen vom Vater ab. Das heißt, sie sind von ihm, dem einen. Viertens, Jesus Christus hat uns den Namen des einzig wahren Schöpfer Gottes kundgemacht. An Jesus vorbei kann der Mensch Gott nicht finden. Und schließlich und schlussendlich Punkt 5. Jesus, er setzte sein ganzes Vertrauen in den Vater. Und so sind auch wir gefordert, dem Wort Gottes gänzlich zu vertrauen, ihm gehorsam zu sein und ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Mag der Herr einem jeden von uns dazu die Kraft und auch das Wollen schenken. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Thomas Lied mit dem Thema Gottes Kinder. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!